Tatsächlich ist es so, dass die Perimenopause auch eigentlich so die Phase ist, wo wir eben sehr viel mit diesem hormonellen Chaos beschäftigt sind.
Wir haben einmal gesprochen, hast du zu mir gesagt, ein Symptom der Perimenopause ist Scheidung. Wie meinst du das?
Die Arbeit ist gerade stressig, familiär ist es gerade stressig. Aber es ist halt auch noch vielleicht eine hormonelle Komponente dabei. Ich habe hier hochperformierende Frauen, ne, CTOs, CEOs, Leiterin von großen Foundation, die eben dann in den Burnout gehen, die Teilzeit oder auch sogar ne, sich ganz von dem Job verabschieden, weil sie es nicht mehr handeln können.
Kreatin, sagst du yes, Frauen auf jeden Fall auch.
Studienmäßig gibt es Hinweise, dass es eben neurokognitiv auch Vorteile hat, ja, wenn du eben höhere Dosen nimmst. Magnesium, da gibt es natürlich jetzt ein bisschen differenziert, welches Magnesium, wann, wie viel, das ist alles so ein bisschen komplexer.
Postpartal, Frauen haben ja oft, reagieren ja stark oft auf einen Hormondrop nach der Geburt. Das ist aber auch ja sehr unterschiedlich. Wenn man aber dort sehr stark reagiert hat, ist das wieder ein Risikofaktor, auch perimenopausal solche Symptome zu entwickeln. Das war ja lange Zeit eine große Angst, immer verbunden mit HRT, also Hormon Replacement Therapy oder Hormonersatztherapie. Jetzt so ein bisschen hat sich der Nebel so ein bisschen gelichtet, aber es ist ja trotzdem noch was viel in den Köpfen ist.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum, mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und heute haben wir eine tolle Gästin zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Dr. Maya Fehling.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir werden dich gleich nochmal ganz ausführlich vorstellen, aber ich kann schon mal verraten, heute geht es ums Thema Perimenopause und zwar wirklich als Perimenopause, als Longevity Window, dass wir so ein bisschen mal unter die Lupe nehmen wollen.
Pulscheck.
Ihr wisst, ich frage im Pulscheck immer Thoran, wie er sich eigentlich auf die Folge vorbereitet hat und frage deswegen Thoran, Hand aufs Herz, wenn du das Thema Perimenopause, oft hören wir eher nur so den Begriff Menopause hörst. Woran denkst du da eigentlich?
Ich denke tatsächlich daran, an LinkedIn-Postings von Frauen in Führungspositionen, die das, ich sage jetzt mal, neuerdings sichtbar machen und im Feed. Was mich aber dann zu der eigentlichen Frage gebracht hat, warum mir das Thema eigentlich in meinem normalen Leben nie begegnet auch einfach noch nie begegnet ist, ne? Sowohl inklusive Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, die ich in meinem Leben hatte, da waren ja auch einige Frauen mit dabei, bis hin zu meiner Ehefrau, die jetzt 40 ist, wo wir auch noch nie drüber gesprochen haben, obwohl uns beide natürlich sehr gesundheitlich interessiert sind und eigentlich sehr eine offene Kommunikation pflegen. Bis aber auch, wo ich mich gefragt habe, wenn ich dann mal so an meine Stiefmutter denke, die ein bisschen jünger ist als mein Vater, auch da habe ich eigentlich noch nie darüber gesprochen. Ne? Es ist also wirklich wie so eine, ich sag jetzt mal, Blackbox. Es gibt so ein Label und ich oute mich ja auch hier mal in diesem Podcast als jemand, der sich ja auch für die Business-Seite interessiert. Also wie so ein Label, was irgendwie Faszination entfaltet gerade, womit man gefühlt auch relativ gut Geld verdienen kann, wenn man, ich sag jetzt mal, in diese Einflugschneise geht. Was aber in der Endkonsequenz, wenn wir Männer uns mal fragen, was heißt das eigentlich? Was heißt das auch für uns? Ne? Also quasi, ne, auf was müssen wir uns eigentlich vorbereiten? Ja, und auf was müssen wir die Antennen schärfen? Welche Empathie brauchen wir? Komplett blanco, tutto, nothing. Deswegen ist meine Rolle heute entspannt in der Lernenden, im Lernenden-Sitz zu sein. Ja. Und ja, freue mich total, dass du da bist, Maya. Ja.
Super, ja. Ich finde es super, dass du da bist.
Ja, und auch und total spannend. Ich fand es auch jetzt irgendwie cool, mal direkt die ja sehr ehrliche Meinung von Thoran da reinzuhören. Maya und ich haben vorher schon oft uns ausgetauscht, über das Thema gesprochen und es ist ja auch ein großes Problem, dass viele Frauengesundheitsthemen einfach gar nicht so präsent sind oder erst, wenn sie problematisiert werden. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen draufleuchten, eben aus dieser Longevity-Perspektive, weil es ja wirklich so ein kritisches Fenster ist, diese Phase, wo wir auch gleich vielleicht nochmal erstmal reinsteigen und erklären, was bedeuten diese Begriffe eigentlich. Bevor bevor wir das tun, möchte ich aber auch nochmal Zeit geben und Longevity Germany zu Wort kommen lassen. Wir wollen wieder erfahren, was geht ab, was sind für Events geplant, worauf könnt ihr euch einstellen diese Woche?
Cared by.
Hallo zusammen, hier ist Laura von Longevity Germany. Dr. Maya Fehling war auch schon Speakerin bei uns. Wir haben zwei Community Events in ihrer Longevity Practice in Berlin veranstaltet. Da erwartet euch wirklich etwas Besonderes. Wir werden oft gefragt, was ist die beste Sportart für Longevity? Die Antwort ist, nicht eine einzige Sportart, sondern eine Kombination aus 5 Säulen, Stabilität und Mobilität, Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit. Genau darüber werden wir dieses Wochenende mit Alex Glöckle bei Circle Health in München sprechen. Und jetzt zurück zu euch, Anne und Thorn.
Sprechstunde.
So, liebe Maya, ich habe dich schon kurz angeteasert, du bist ärztliche Kollegin, du hast dich fokussiert auf Frauengesundheit, auf Präventivmedizin und vor allem Longevity. Ich weiß aber auch, du hast sehr viel im Bereich Sexualmedizin gearbeitet, mit Paaren gearbeitet, dich immer sehr, ja so aus meiner Warte, so sehr für das empowerte Leben von Frauen auch eingesetzt in den letzten Jahren. Deine Karriere war ja super spannend, du hast Public Health gemacht, du hast im Ausland gearbeitet und bist aber aktuell in der aktuellen Rolle Co-Founder und auch Chief Medical Officer von The Longevity Practice in Berlin, wo du dann wirklich auch mit Menschen, mit Klientinnen deine medizinische Vision ja umsetzt in der Praxis. Und ein aktuelles Thema, das, wo ich dich auch sehr wahrnehme, in ja beispielsweise LinkedIn, generell auf Social Media als Stimme eben für das Thema Perimenopause und Menopause als wirklich so Longevity-Thema. Und das ist natürlich mega, mega spannend hier für uns. Der Begriff ist ja auch schon immer wieder aufgetaucht. Vielleicht starten wir einmal wirklich so rein. Warum ist die Perimenopause so ein krasses Longevity-Fenster? Und hol vielleicht auch nochmal kurz aus, was unterscheidet Perimenopause und Menopause?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also genau, Menopause, ich glaube, der Begriff war vorher so ein bisschen präsenter als Perimenopause. Aber letztendlich ist Menopause eigentlich nur dieser eine Tag, an dem eben man das letzte Mal seine Periode hat und dann ein Jahr nicht mehr. Also es ist eigentlich auch nur dieser Tag, den wir erst nach 12 Monaten dann wirklich als Menopause bezeichnen. Denn dann sind wir flups in der Postmenopause und alles, was davor kommt, ist die Perimenopause. Und tatsächlich ist es so, dass die Perimenopause auch eigentlich so die Phase ist, wo wir eben sehr viel mit diesem hormonellen Chaos beschäftigt sind. Nicht alles, jede Frau erlebt das auch anders. Aber genau das ist eben die Phase, wo das Östrogen, und man kann auch gar nicht sagen, das Östrogen einfach so runtergeht. Das ist mit dem Testosteron so ein bisschen so. Es geht eher so ein bisschen langsam, stetig. Aber das Östrogen ist eher ein Rauf und Runter, eine Achterbahn. Wird von der Hypophyse das FSH sozusagen ausgesendet, um den Eisstöcken zu sagen, okay, jetzt produziert mal wieder Östrogen. Aber das ist eben dann nicht mehr ganz so locker flockig, weil man hat nicht immer seine Eisprünge, das Ganze läuft so ein bisschen ja aus, sagen wir es mal so. Und deswegen haben wir manchmal eben diese Östrogen-Peaks und dann wieder ist der Level unten im Keller. Und das, dieses Mismatch von den Hormonen, ist das, was uns dann eben ja alles Mögliche bescheren kann, von Schlafproblemen bis hin zu auch anderen Gewichtsverteilungen rund um das viszerale Fett, von dem wir manchmal sprechen, rund um den Bauch herum, der sogenannte Brain Fog, den wir dann auch so ein bisschen, da gibt's kein Deutsch, also tatsächlich kriege ich hier Klienten rein, die sagen, ich habe Klientinnen, ich habe diesen Brain Fog, Gelenkbeschwerden, also die Symptomatik ist wirklich mannigfaltig bis hin zu eben diese sehr starke Reizbarkeit und das ist auch dann belastend für eventuelle Beziehungen. Deswegen finde ich das super, Thorn, dass du da bist und zuhörst. Und ne, genau, also da hoffe ich auch, dass viele Männer dafür sozusagen zu sensibilisieren. Das fände ich super. Und warum das so ein wichtiges Window in meinen Augen ist, Es ist so die so eine mittlere Phase, in der vieles im Leben schon passiert ist, wo man aber trotzdem so ein bisschen daran erinnert ist, vielleicht fangen kleine Wehwehchen an. Ich hatte zum Beispiel schon einen Bandscheibenvorfall dann, wo man sagt, ich möchte gerne auf meinen Körper achten. Gleichzeitig sieht man vielleicht die Eltern alt werden und vielleicht denkt man auch da, ich wünsche mir das vielleicht ein bisschen anders. So, dass es für mich auch sozusagen von der Lebensphase eine Möglichkeit ist. So, und jetzt nehme ich das Ganze nochmal in der Hand und tatsächlich in uns, und das spüren wir meistens gar nicht, fangen doch einige Krankheiten an, sich sozusagen mehr und mehr zu bilden, sei es Richtung Alzheimer. Da sagen wir eben, es ist eigentlich eine Krankheit der mittleren Jahre, auch wenn die Symptome dann erst später kommen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, ne, die Lipide etc., das fängt teilweise in den Teenagerjahren an etc. Also genau, deswegen ist das so eine Phase, wo wirklich, glaube ich, so ganz großartig nochmal mit seiner Gesundheit, wo man in seinem Körper und seiner Gesundheit in Berührung gehen kann.
Ja, finde ich total schön, auch einmal von so einem systemischen Blick darauf, dass man auch viel geleistet hat schon im Leben, vielleicht aber auch dann mögliche Kinder schon wieder älter sind, so dass sie halt ein bisschen Raum geben, sich vielleicht auch wieder mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, es aber auch Lebenskrisen dann häufig gibt. Würdest du sagen, so 4 bis 8 Jahre ist so ein typisches Perimenopausefenster oder sogar noch länger? Was ist so deine Erfahrung?
Das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Manche Frauen empfinden das einfach auch anders. Die Schlafprobleme, das Progesteron ist das erste Hormon, was runtergeht. Und das hat häufig auch eine Auswirkung auf den Schlaf. Und je nachdem, wie man natürlich auch lifestyle-mäßig aufgestellt ist, kann man diese mit diesen, sagen wir mal, Herausforderungen mehr oder weniger gut umgehen. Das heißt, das Fenster, das stimmt schon von den Jahren her ungefähr, aber ich sehe durchaus auch Frauen, wo der Zyklus ist regelmäßig, aber die Symptome sind schon 10 Jahre vorher wirklich da. Und natürlich, ich will da auch gar nicht so einen engen Zeitraum schaffen, denn ich habe auch KlientInnen, die eine Prämature, also eine frühzeitige Ovarialinsuffizienz, eine vorzeitige Perimenopause und Menopause haben und die wirklich darunter leiden, die wurden mit Antidepressiva behandelt und es wurde einfach nicht besser. Und bis man dann auch mal fragte, wann ging denn die Mutter zum Beispiel durch die Menopause? Und wenn dann rauskommt, okay, ja mit Ende 30, dann weiß man, okay, das ist sehr wahrscheinlich eben auch jetzt die Perimenopause. Das heißt, es ist so ein ungefähr stimmt der Rahmen, aber es ist wirklich sehr individuell zu betrachten.
Und es wird schon so deutlich, ne, die Symptome sind oft unspezifisch. Man muss auch sagen, ein Drittel der Frauen haben ja wenig bis keine Symptome, ein Drittel so medium und ein Drittel ordentlich. Und du hast ja schon gezeigt, was eigentlich alles da eine Rolle spielen kann. Wir haben einmal gesprochen, hast du zu mir gesagt, ein Symptom der Perimenopause ist Scheidung. Wie meinst du das?
Ja, jetzt höre ich gut zu.
Jetzt hört Juan, jetzt haben wir ihn.
Er hatte nämlich schon vorher, aber jetzt ist auf jeden Fall, jetzt kommt der Notizblock.
Das ist natürlich etwas provokativ gemeint, aber tatsächlich, da kommen viele Faktoren zusammen. Wir haben ja schon gesprochen, also mittlere Phase des Lebens, ne, ob da jetzt, wie es beruflich, familiär aufgestellt ist. Aber wenn du Schlafprobleme hast, ich weiß nicht, ihr habt es doch alle schon erlebt, also wenn ich die Nacht nicht geschlafen habe, dann bin ich nicht der freundlichste, der empathischste oder der geduldigste Mensch am nächsten Tag. Und wenn du das halt über Monate hin hast, dass du immer nachts aufwachst, dass du wirklich nicht gut schläfst, die Qualität runtergeht, und dann natürlich, was ich vorhin genannt habe, diese Reizbarkeit noch dazu kommt, noch zusätzlich zum Schlafmangel durch die Hormonspitzen oder Täler, dann ist das nicht unbedingt wirklich zuträglich, sagen wir mal, für die Beziehung. Und dadurch, du sagst zwar, ein Drittel der Frauen haben keine Symptome. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube einfach, wir wissen immer noch nicht ganz, oder ne, die Aufklärung ist auch nicht so dahinter, dass wir das wirklich so einordnen können. Wir sind da auch, wir sind ja Menschen, die, wir erklären uns das dann auch selber. Ah ja, die Arbeit ist gerade stressig, familiär ist es gerade stressig. Aber es ist halt auch noch vielleicht eine hormonelle Komponente dabei. Und das ist tatsächlich so, dass darum um diese Phase herum viele Scheidungen auch vorkommen. Und ich, ne, das ist jetzt ist nicht auf Studien basiert.
Wenn ich kann es aber empirisch unterstreichen. Genau, ich liebe meine Frau sehr, 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 sehr doll. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie 6, 7, 8 Nächte nicht gut geschlafen hat, ne, also ich sag immer, ganz toll ausgeglichene Frau, aber wenn sie nicht geschlafen hat, müde ist sie der unfairste Mensch des Universums. Also wirklich des ganzen Universums, über alle Planeten hinweg. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ich kann das deswegen schon nachvollziehen. Aber jetzt in meinem Umfeld, es gibt immer diesen witzigen Spruch, ich weiß nicht, ob der da jetzt dazu passt, sonst müssen wir das rausschneiden. Männer verlassen ihre Frauen, wenn sie so 40 werden, ne? Für eine, dann eine Jüngere, oder wenn sie 60 werden, und Frauen verlassen Männer, wenn sie so auf die 50 zugehen, wenn die durch diese Phase gehen, ne? Weil dann die Kinder ein bisschen älter sind, teilweise aus dem Haus, weil dann auch das Thema Selbstfürsorge eine viel größere Rolle spielt, ne? Und man eben auch den Blick darauf lenkt. Hängt das ein bisschen was, ist das, fällt das zufälligerweise in das Zeitfenster, oder ist es eine Kausalität oder eine Korrelation? Also so zufällig.
Naja, wenn wir davon ausgehen, dass die Menopause, ne, also dieser Tag da, ist ja um Jahr 51, 52 im Durchschnitt, dann kommt das ja durchaus hin. Vor allem eben diese Phase davor und darum herum ist eben dann wirklich, das ist schwierig. Und wenn du dann auch noch irgendwie gesagt bekommst, ja, hast du eine Depression oder hey, oder sei doch mal entspannt, oder nimm das, ne, also ich meine, da musst du halt durch, das ist nicht unbedingt hilfreich, ne? Also selbst da ist auch gerade die Empathie, und ich sage gar nicht nur die Hormonersatztherapie, sondern einfach auch das Anerkennen und das, ey, das ist eine schwierige Phase, wie können wir damit zusammen umgehen, ne? Also gerade jetzt auch so als Paartherapeutin, es geht da viel um Kommunikation und Verständnis und Empathie, ne?
Absolut. Was ich auch noch ergänzen mag aus der Psychosomatik, da sehe ich nämlich total viel, dass Frauen in einer beruflichen Situation sind, wo sie eigentlich gut Karriere gemacht haben und ja viel geleistet haben, generell eine große Lebensleistung. Und dann kommt die Phase der Perimenopause, die aber gar nicht als solche erstmal verstanden wird, weil wie auch, ne, es ist sehr unspezifisch, es kommen verschiedene Symptome. Es kommen dann aber häufig auch psychische Erkrankungen dazu, also eine große Ängstlichkeit, eine große innere Unruhe, depressive Symptomatik und dazu häufig noch Veränderungen vom Körper, die ganz dem widerspricht, was man sein Leben lang, also what got you here doesn't get you anymore. Also es ist wirklich so, wie ich gegessen habe, wie ich mich bewegt habe, all das ist nicht mehr in meiner Kontrolle und der Körper verändert sich, wir sehen eine Umverteilung und dadurch wiederum auch ein großes Unwohlsein, was wiederum Stress ist, natürlich auch, diesen Kontrollverlust über den Körper, dadurch natürlich auch wieder Stressoren zahlen, wiederum nicht positiv auf die psychische Gesundheit ein, und das ist richtig so ein Teufelskreis. Und da finde ich es immer total krass, wie wenig Wissen es gibt, also im unternehmerischen Umfeld sowieso nicht, aber auch die Frauen haben gar nicht das zusammengebracht, dass das vielleicht eine hormonelle Ursache haben kann und demnach auch eine Lösung vielleicht oder zumindest Behandlungsmöglichkeiten. Wie erlebst du das? Also wie, in welchem, du behandelst ja auch Frauen oder begleitest Frauen dabei, mit welchem Wissensstand kommen die zu dir? Wie clasht da so unsere Realität im Gesundheitswesen mit dem, was wir eigentlich bei den Frauen beobachten?
Ja, ich finde es schön, dass du das auch nochmal aus der psychosomatischen Seite beschreibst. Ich erlebe das sehr ähnlich. Ich habe hier hochperformierende Frauen, ne, CTOs, CEOs, Leiterin von großen Foundations, die eben dann in den Burnout gehen, die Teilzeit oder auch sogar, ne, sich ganz von dem Job verabschieden, weil sie es nicht mehr handeln können. Und tatsächlich, Thorin, du sagtest vorhin, du schaust ja auch von der Business-Seite her, das ist so ein ökonomischer Verlust, den wir da sozusagen nicht begleiten. Deswegen, ich kann das nur unterstreichen. Ich erlebe das von der, also tatsächlich die hier hinkommen, das sind, ich habe das Privileg, mit sehr hochmotivierten Menschen zu arbeiten, die sich auch schon damit beschäftigt haben, die so ein bisschen aber lost sind in den, sowohl in den vielen Informationen, die man eben nicht beim Arzt oder bei der Ärztin unbedingt bekommt, weil die Zeit ja da auch so beschränkt ist, sondern dann von den anderen Medien, und das ist halt dann rechts und links und hü und hot. Deswegen ist da eine große sozusagen Dankbarkeit, okay, da misst einer Hormone, ne, weil auch das, ne, der Hausarzt oder die Gynäkologin, da ist manchmal die Zeit nicht, die Struktur nicht. Und da zu messen ist halt auch, ne, da mal reinzuschauen, da freuen sich auch viele, dass das mal gesehen wird. Auch wenn natürlich da, ne, eher, es geht um die Symptome, das ist Nummer eins, aber es ist doch wichtig, da auch eine Basis zu haben. Also von daher erlebe ich das, sowohl solche, die quasi kommen und sagen, hey, ich möchte das, also sehr gut informiert sind, aber auch welche, die wirklich diese beschreibenden Symptome haben und noch nicht, wo wir wissen, ja, aber ich habe noch einen regelmäßigen Zyklus und ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt einfach mal so ein Check-up machen. Und dadurch, dass wir natürlich auch andere Sachen mit anschauen, ne, von kardiovaskulärem Risiko, metabolisch, ne, und das Ganze spielt ja auch alles zusammen, ist das eben eine wunderbare Möglichkeit, dann nicht nur auf Hormone zu achten, sondern eben auch, okay, naja, dein Apolipoprotein-B-Wert ist halt auch schon erhöht. Das kann aber auch noch, ne, da fangen wir jetzt nicht gleich mit Statin an, wir fangen vielleicht in dem Fall, wenn wir das so herausgefunden haben, dann erstmal mit der Hormonersatztherapie an, denn das Östrogen hat damit, da spielt das eben auch mit eine Rolle. Genau, und dann schauen wir halt, wo die Lipide hingehen.
Ich darf ja immer die blöden Fragen stellen, weil ich ja quasi nicht mit dem non-medizinischen Background, Hormonersatztherapie ist einer dieser Business-Wörter, die gerade komplett, ne, durch die Feedzeit schwimmen, also auch da gefühlt die nächste Goldgrube. Kannst du mal vielleicht für Laien von meiner Business-Community, ne, erklären, was eine Hormonersatztherapie ist? Sind das quasi Pillen, die man schluckt? Ja, sind das Spritzen? Ich glaube, bei Männern gibt's Salbe, ne, im Bereich Testosteron, um da mal so ganz quick und einfach die Leute da auf Spur zu bringen.
Ja, klar. Gute Frage, danke dafür. Also Hormonersatztherapie, es ist auch irgendwo ein bisschen fehlleitend, denn wir haben ja viel mehr Hormone im Körper als jetzt nur die Sexualhormone. Da gibt es auch andere Begriffe für die Hormonersatztherapie, die Menopausentherapie etc. Also da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Ich nehme einfach den Begriff, weil er so viel oder weil er sozusagen am nächsten noch dran ist, auch von der Wahrnehmung her. Und auch da gibt es Unterschiede, wie das interpretiert wird. Ich denke gerne da an drei Hauptsexualhormone, die wir uns anschauen und eventuell eben ersetzen. Das ist das Progesteron, das sozusagen, was wir vorhin schon gesagt haben, das auch für den Schlaf so ein bisschen wichtig ist, aber vor allem auch als Endometriumschutz gegeben wird, zusammen mit dem Östrogen, das zweite. Und ich möchte auch das Testosteron nicht außer Acht lassen, denn wir haben in unserem Körper mehr Testosteron als Östrogen, rein mengenmäßig. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Sexualhormon. Und auch das kann man substituieren. Das gibt es in anderen Ländern auch schon. Da gibt es Frauenprodukte dafür. Unter anderem eben, was du gerade erwähnt hast, Salben auch. Aber in unserem, also in Deutschland noch nicht. In Australien gibt es das, in UK gibt es das. Aber bei uns noch nicht. Aber das kann man trotzdem sozusagen anmischen lassen. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Hormonersatztherapie ist ja nicht nur für Frauen, sondern es ist ein wichtiges Thema auch für Männer. Ne? Und da geht's dann primär um das Testosteron. Auch nicht immer nur, aber vorwiegend jetzt erstmal das Testosteron. Kommt meistens ein bisschen später, aber ein ganz spannendes Thema. Und auch da, transdermal ist ein Weg, das heißt über die Haut, aber geht auch über Injektionen. Und das wird teilweise auch bevorzugt. Das heißt, das war jetzt Männer. Jetzt zurück zu Frauen. Da ist ja so ein bisschen auch die, du würdest wahrscheinlich Hype sagen oder so, bioidentisch und synthetisch etc. Also die bioidentische heißt einfach, dass es das den Molekülen entspricht, die in unserem Körper auch vorkommen. Und bevorzugt wird der Östrogen transdermal gegeben, das heißt über die Haut, weil es wurde lange Jahre, auch meine Mutter hat das über Jahrzehnte auch geschluckt, also oral gegeben. Da hat es aber diese Leberpassage, muss dafür viel höher dosiert gegeben werden. Und das Thromboserisiko steigt dadurch. Und dadurch eben auch diese Mikroembolien, also das ganze kardiovaskuläre Risiko ist da auch ein bisschen dadurch erhöht. Deswegen bevorzugen wir primär das Transdermale. Und von dem Progesteron, das bioidentische, wird eigentlich oral gegeben, kann aber auch vaginal gegeben werden. Also das ist ganz spannend. Ich sage auch immer Frauen, das ist eine Reise. Das, womit wir starten, ist zu 99% nicht das, wo du in 6 Monaten bist und auch nicht das, wo du in einem Jahr sein wirst. Und da macht das transdermal, gibt es, ne, von Sprays zu Gels zu Pflastern, je nachdem auch welche Phase, welche Präferenz man hat, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dazu brauchst du auch Zeit, das mit jemandem individuell zu besprechen. Und das ist manchmal auch nicht so leicht zu finden in dem Krankheitssystem, in dem wir leben.
Und wie gehst du mit den wahrscheinlich immer noch vorgetragenen Ängsten um von Frauen, dass das das Brustkrebsrisiko erhöht? Ich meine, das war ja lange Zeit eine große Angst, immer verbunden mit HRT, also Hormon Replacement Therapy oder Hormonersatztherapie. Jetzt so ein bisschen hat sich der Nebel so ein bisschen gelichtet, aber es ist ja trotzdem noch was, was viel in den Köpfen ist. Aber was, wie klärst du darüber auf?
Ja, ganz wichtiges Thema, man, wie du sagst, es ist wichtig, die Ängste ja auch zu adressieren. Und ich glaube, zwei Generationen waren es, die aufgrund der WHI, der Women's Health Initiative Study, große Studie aus den USA, die abgebrochen wurde aufgrund des vermuteten erhöhten Brustkrebsrisikos, dass dadurch eben zwei Generationen gar keine HRT oder nicht in den Genuss, sag ich jetzt mal, von Hormonersatztherapie kommen konnten. Und ich spreche da sehr, also wenn das auch gefragt wird, spreche da sehr viel drüber, dass einmal da, wenn jemand sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, auch, dass wir da über diese Studie tatsächlich sprechen. Also ne, da geht es so, geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail. Die Verständlichkeit von absolutem und relativem Risiko war zum Beispiel von den Medien nicht ganz verstanden. Und tatsächlich der Östrogenarm, da gab es gar keine Brustkrebsrisikoerhöhung, nur in dem synthetischen, ne, also dem Progesteron sozusagen, dem synthetischen Arm, gab es eine erhöhte Inzidenz. Und das ist schon mal ganz gut, ne, so zu wissen, ah, okay, das Östrogen ist es, ne, wahrscheinlich ist es eher eben das synthetische Progesteron. Und was für mich ganz wichtig ist, ist auch zu sagen, es gibt eine Inzidenzrate von Brustkrebs in der Bevölkerung. Hormonersatztherapie oder keine. Das ist ein Risiko für uns Frauen. Das heißt, wir sollten uns sowieso regelmäßig untersuchen lassen. Was die Hormonersatztherapie oder was das Östrogen machen kann, ist, hormonsensible Krebse, die in uns sozusagen wachsen, können dadurch durchaus etwas stimuliert werden. Das heißt, es ist nicht dieser Kausales, es erzeugt Krebs, sondern eher, es kann sein, dass der ein bisschen schneller wächst. Deswegen so oder so müssen wir screenen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch oder die Erhöhung der Inzidenzrate ist wirklich sehr gering, wenn man das vor allem in Verhältnis setzt zu den Vorteilen. Denn let's be honest, wir sterben nicht an Brustkrebs, die meisten Frauen, sondern an kardiovaskulären Erkrankungen. Das heißt, da bewirkt die Hormonersatztherapie sehr viele Vorteile. Sei es aufgrund des Einflusses direkt auf die Lipide, aber auch die Body Composition, Muskelaufbau, da brauchst du auch Östrogen dazu. Und wenn es dir leichter fällt, sozusagen Sport zu machen, weil du auch eine andere Body Composition hast, ne, nicht so sehr auch rundherum viszerales Fett anlegst, da sind so viele Vorteile. Osteoporose, große Gefahr für gerade uns Frauen, auch Männer, aber besonders Frauen habe ich da immer im Blick und lass auch die eine Knochendichte-Messung alle machen. Da ist einfach outweighs the risks in meiner Meinung. Und das ist aber sehr individuell, ne? Also dass man da auch wirklich individuell von Person zu Person das bespricht und niemand muss Hormonersatztherapien nehmen. Aber ich finde halt, es ist so wichtig, dass es eine informierte Entscheidung ist.
Ja, und man kriegt auch mit, dass es, wie du sagst, so eine Journey ist. Das heißt, es ist nicht so 0 oder 1, sondern eine Frau stellt sich vor, ich habe verstanden, die macht erstmal eine ausführliche Diagnostik, natürlich einmal Hormonwerte und Status. Idealfall ist natürlich auch irgendwie was, wo man vielleicht auch mal schon mal Vergleichswerte zu hat, aber ihr schaut noch viel breiter, ganzheitlicher da drauf. Und dann wäre es so die Möglichkeit, vielleicht auch schrittweise zu schauen, welche Art der Darreichungsform, welches Präparat etc. Und dann immer die Symptome zu monitoren. Also so habe ich es jetzt verstanden. Das ist ja letztlich auch gerade diese, es gibt ja ein paar Symptome, die sind einfach ja kaum alltagstauglich, dauerhafte Schlafstörungen, Brain Fog, das so kann man kaum arbeiten und seinen Alltag bewältigen. Und das ist sicherlich was, wo viele dann auch so einen hohen Leidensdruck haben, das auszuprobieren. Würdest du denn sagen, es gibt Frauen, wo du vielleicht hormonell siehst, okay, da findet schon eine Veränderung statt, das Östrogen fällt, das heißt, wir wissen, der protektive Aspekt, den auch Östrogen vielleicht hat, der lässt nach, die haben jetzt noch gar nicht so einen Symptomdruck, würdest du dann eher sagen, wir beobachten weiter oder wie machst du es dann?
Auch da ist es sehr individuell, weil ich finde das Spannende hier, wir sind ja in der Behandlung, in der Perimenopause sind wir immer noch im Off-Label-Bereich, ne? Die, auch wenn du massive Schlafstörungen hast und wirklich die Symptome alle da sind, selbst mit Hitzewallungen und du hast einen Zyklus, du, ne, dann ist das eigentlich ein Off-Label-Use von Hormonersatztherapie. Das heißt, wir sind sowieso schon in der machen wir, weil es jetzt so mittlerweile doch anerkannt ist, aber es ist offiziell noch nicht unbedingt das, die Behandlung. Und dann sprichst du jetzt noch mit jemandem im Longevity-Bereich, wo wir das auch noch so ein bisschen präventiv sehen. Das heißt, ist es denn für die auch nützlich, die keine Symptome haben, wo wir aber trotzdem wissen, dass also sowohl vom ein bisschen von der Alterseinschätzung her, von der Familienanamnese auch und auch von den Hormonwerten, da ist definitiv wäre da ein Bedarf, sagen wir es mal so. Dann ist es eine sehr individuelle auch Entscheidung. Ist es häufig aber wirklich so, du sagst, die noch keine Symptome haben, das ist, wie gesagt, meistens auch nicht so dann der Fall, wenn du wirklich nachfragst. Und dann ist dann so ein bisschen die Entscheidung, okay, wie sieht denn dein Risikoprofil allgemein aus? Wir machen Knochendichte-Messung. Wir schauen uns das ganze Blutbild an. Wie ist dein gegenwärtiger Lebensstil? Ganz, ganz wichtig. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ist das etwas, was wir ausprobieren? Auch das ist, finde ich, so ein vielleicht nicht so medizinisch, wie man es kennt, weil es eben so sehr individuell ist. Ich weiß nicht, wie du auf die Hormone reagierst. Und ich weiß nicht, was es bei dir bewirkt. Aber das Tolle ist, lass es uns doch ausprobieren. Ne? Also probier doch mal das Progesteron. Ne? Wie entwickelt sich dein Schlaf? Wir haben da gute, teilweise auch gute Monitoring-Daten, sagen wir es Aura oder so, ne? Aber das muss auch gar nicht sein. Es ist ja Hauptsache das subjektive Gefühl. Und dann schauen wir eben, und da ist halt dann wichtig, wirklich auch zu testen. Also so, sprich, ne, wenn du es gerade sozusagen an den Symptomen gar nicht so ausmachen kannst, dann ist es für mich halt auch wichtig, da immer im physiologischen Bereich zu bleiben. Und das kann man schon auch messen. Klar, wir wissen ja, dass das Östrogen geht hoch und runter, deswegen ist es nicht ganz einfach. Aber für mich ist so aus zweierlei Gründen ist es sehr wichtig, eine Baseline zu haben und dann auch zu schauen, was kommt denn eigentlich an an Östrogen. Genau, also das ist jetzt nicht ganz die straightforward Antwort. Das ist ein bisschen, genau, weil ich bin natürlich auch da. Wir bewegen uns, wie gesagt, im Off-Label-Bereich und dann ist es so ein bisschen Off-Off-Label-Bereich, wenn es Richtung Prävention geht.
Krass, ich bin jetzt mal die Anne, weil wir haben ja eigentlich mal unterschiedliche Rollen, aber jetzt bin ich mal Anne und sage, das ist natürlich dann schon eine sehr privilegierte Gruppe an Menschen, die, ich sag jetzt mal, dadurch interagieren. Man muss ja erstmal, wenn wir von Off-Label sprechen, man muss dich ja erstmal kennen, ja, damit man überhaupt das halt macht. Dann muss man ja auf Off-Label dann ja auch finanzielle Mittel natürlich auch ein Stück weit verfügen. Und man muss die kognitiven Fähigkeiten haben, um das einzuordnen, ne? Und wenn wir überlegen, alle Frauen bekommen das, ja, über kurz oder lang, dann ist es ja ein Drama, dass überhaupt dieser Wissensstand überhaupt nicht kommuniziert wird, ne, dass da was gemacht wird. Also das ist doch crazy.
Also genau, ich möchte nur betonen, Off-Label heißt ja nicht, dass Ärzte das nicht machen, ne? Also auch im GKV-Bereich, ne, GynäkologInnen geben ja auch in der Perimenopause Hormone. Aber ja, das stimmt. Dieses Wissen fehlt absolut. Und dann natürlich. Und deswegen, ich verstehe auch im GKV-System, du kannst das gar nicht leisten. Ich verbringe wirklich eine Stunde damit, um zu erklären, ja, warum gebe ich denn auch das Progesteron, ne? Und warum, was hat das für Auswirkungen? Wie erkennst du, dass es vielleicht zu viel Östrogen ist gerade im Moment oder dass du vielleicht gar kein Östrogen brauchst, obwohl du an manchen Tagen vielleicht davon profitieren würdest? Also das ist wirklich so ein, du hast völlig recht, auf verschiedensten Arten ein Privileg. Ich glaube aber, dass es möglich ist, das auch zugänglicher zu machen. Andere Länder haben es ja gezeigt, ne, dass das geht.
Wir haben ja vorhin mal darüber gesprochen, dass das im Prinzip für Business und Unternehmen eine Herausforderung ist. Aber jetzt sind wir auf einer volkswirtschaftlichen Ebene. Ne? Also jetzt gucken wir uns ja wirklich den Staat, die Gesellschaft an. Also das finde ich schon auf jeden Fall krass.
Ja, ein Begriff, der mir auch immer wieder begegnet, ist Reproductive Longevity. Mhm. Das, wo es auch darum geht, überhaupt diesen ganzen, das ganze Leben der Frau anzuschauen und zu gucken, oder unabhängig von jetzt perimenopausalen Symptomen oder so, macht es nicht total Sinn, diesen Reproduktionszyklus länger aufrechtzuerhalten, eben weil es protektiv ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, du hattest schon Alzheimer erwähnt, also auch bei neurologischen Erkrankungen eine Rolle spielt. Ist das ein Begriff, mit dem du dich anfreunden kannst, oder findest, ist das was du auch quasi unabhängig jetzt von klinischen Symptomen als Longevity-Praktizierende auch Frauen mitgibst?
Was genau meinst du? Also das passiert ja ganz viele in der Forschung auch, aber was meinst du jetzt praktisch?
Ne, dass du sagst, wenn Frauen noch gar nicht perimenopausal kommen, vielleicht noch früher zu sagen, aber da gucken wir genau drauf, dass wir dein Östrogen-Level, Progesteron-Level im Blick halten, dass das vielleicht auch was ist, was wir supplementieren, ergänzen, unterstützen können. Ich frage das unter anderem auch, weil ich gelesen habe, das fand ich auch spannend, postpartal, Frauen haben ja oft, reagieren ja stark oft auf einen Hormondrop nach der Geburt. Das ist aber auch ja sehr unterschiedlich. Wenn man aber dort sehr stark reagiert hat, ist das wieder ein Risikofaktor, auch perimenopausal solche Symptome zu entwickeln. Das heißt, man könnte ja schon risikoadaptiert ein bisschen schauen, da eine Anamnese hinmachen, bevor überhaupt Perimenopause kommt. Also ist das was du auch mitbekommst, dass diese Themen ja Begleitung bedürfen?
Absolut. Also ich meine, ein wichtiges Thema oder vielleicht so ein bisschen so eine Analogie ist ja das der Gestationsdiabetes. Ne? Das heißt, das ist etwas, wo alle Alarmglocken eigentlich hochgehen sollten und sagen, okay, da ist ein erhöhter Risikofaktor. Und selbst wenn sich das normalisiert, du bist einfach sehr sensitiv, und da sollten wir nicht nur den HbA1c, sondern auch mal einen Oral Glucose Tolerance Test oder Homa Index bestimmen lassen, und das regelmäßig. Und da am besten noch gleich mit Lifestyle Advices sofort der sozusagen der Schwangeren gleich mitgeben, ne, auch nach, wie sieht es im Postpartum aus. Und Ähnliches ist tatsächlich auch hormonell. Ich glaube, das ist jetzt so, das wird ja noch so neu diskutiert, dass da jetzt die Begleitung mit Hormonen, man ist ja gerade da auch zurückhaltend, was so sobald es rund um ich möchte schwanger werden oder ich bin schwanger, ist es ja sozusagen, sind wir ganz sensibel, was so Medikamente anbelangt. Auch weil wir die Leute, die Menschen, die schwanger werden können und schwanger sind, ja ausgeschlossen haben aus den Studien. Deswegen wissen wir da auch gar nichts drum. Ich glaube, da wird ganz viel passieren, vor allem auch so dieses sehr personalisierte. Wir werden, ne, wenn das ein Männerproblem wäre, dann hätten wir nicht den Aura-Ring, sondern wir hätten einen Ring, der uns täglich sagen würde, heute lass mal das Östrogen weg und heute brauchst du diesen Mini-Hub an. Ne? Also ich glaube, dass, oder ich hoffe, das wird kommen, denn wir sehen ja schon so ein bisschen Tendenzen darin, dass man das leichter messen kann, aber das ist nicht so leicht und es dauert noch eine Weile. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema und das wird auch sicher kommen. Ich persönlich mache das jetzt, reproduktive Hormonajustierung. Darauf habe ich mich jetzt nicht spezialisiert. Das finde ich, das ist noch sehr komplex, ja.
Was du ja sehr viel machst, ist wirklich Longevity-Medizin. Ich habe auch von dir gelesen, oder du hast diesen schönen Spruch, Prevention is Clarity, Longevity is Action, was so ein bisschen zeigt, dass man wirklich in die Aktion kommt, dass man wirklich Sachen ausprobiert, Protokolle vielleicht auch hat, etc. Das haben wir auch heute gesagt. Heute soll es ja wirklich um dieses Critical Longevity Window gehen, also die Perimenopause. Dann lass uns doch mal gerne so ganz konkret werden, auf so einer wirklich Verhaltens-Longevity-Ebene und wirklich Lifestyle-Ebene. Was sind so die Themen oder Empfehlungen, die du gibst? Also was muss ich, vielleicht Top 3 Entscheidungen, die ich treffen sollte für meine Gesundheit im Zeitraum, sagen wir mal 35 bis 45, 50 als Frau?
Genau, ich möchte jetzt auch dich limitieren, denn die auch danach.
Darfst auch 5 Sachen sagen. Auch, oder
ach so, sorry, danke dafür. Nein, ich meinte jetzt von der Age Range, also von dem Alter. Also es ist auch nicht zu spät mit 60 mit Krafttraining anzufangen, aber genau, talking of which. Also wenn ich da wählen darf, dann ist es definitiv Krafttraining. Und wenn wir von Krafttraining sprechen, dann sind es eben nicht die 2-3 Kilo und 15 Reps, sondern es geht wirklich um den Heavy Load. Unter Berücksichtigung natürlich der Verletzungsgefahr, da muss man so ein bisschen rangeführt werden. Aber es ist wirklich, du brauchst das, also aus mehreren Gründen. Wir haben von der Osteoporose gesprochen, das ist so ein bisschen das, ich glaube, zugänglichste. Okay, da braucht man so, der Knochen braucht Stimulation, braucht auch Östrogen, aber braucht Stimulation, damit die Osteoblasten, also die Zellen, die den Knochen aufbauen, wirklich daran erinnert werden, ah, okay, da will noch jemand weiter sozusagen stimuliert werden und entscheidet sich gegen den Comfortable Lifestyle und möchte von mir, dass ich noch mehr Knochen produzieren und Muskeln. Und wenn wir da Richtung Insulinresistenz, ein großes Thema, was viele der sozusagen Horsemen, also der Kardinalskrankheiten befeuert, dann sind halt einfach die Muskeln die größten Glukosewegsauger, die wir in unserem Körper haben. Also sehr, sehr praktisch auch dafür. Und wenn ich da in diesen Punkt noch reinwerfen darf, ist das VO2 Max Training. Also das ist jetzt
nein.
So ein bisschen, ja,
das ist ein bisschen. Thorns Achillesferse.
Oh, sorry. Dann. Genau, also vielleicht, um die Achillesferse nicht weiter zu befeuern, nennen wir das HIIT-Training.
sag ruhig beides.
Genau, also VO2 Max ist ja so ein gefeierter Longevity-Biomarker. Und den eben hochzubringen ist einfach, ne, wenn man das, die Studienlage ist einfach relativ klar, dass das wirklich gut mit Langlebigkeit korreliert. Und wie wir das halt machen müssen, und auch da, ich habe Frauen, die sagen, ah, ich schwitze nicht gerne oder ich mag das nicht, wenn ich so diese Atem, das Gefühl habe, dass ich nahe der Atemnot bin oder so, ne? Und das ist auch ein Herantasten, ne? Ich feiere jede, die schrittweise da in die Richtung geht. Also das wäre Punkt 1 sozusagen, rund um Fitness, Krafttraining 2 bis 3 Mal die Woche, und da wirklich 8 Reps, also ne, können wir, also Entschuldigung, 8 Wiederholungen.
Ja, sag mal ruhig Zahlen, Beispiele, irgendwie, also so für Progressive Overload. Du meinst nicht 2 Kilo, sondern?
Genau, sondern, ja. Also ich kann jetzt deine Kilo sagen, sondern so, weil es kommt ja auf die Übung drauf an, sondern also, so, dass du wirklich nur, also die Idealzahl ist so zwischen 6 und 10 Wiederholungen, aber dass du wirklich, häufig wird so gesagt, 2 to failure, also 2, dass du vielleicht noch 2 in Reserve hast, aber danach geht auch wirklich nichts mehr. Und dass du wirklich so diesen Muskelreiz schaffst, dass es so ein ganz, nicht wehtut, aber dass es wirklich anstrengend ist.
Und am nächsten Tag wehtun.
Ja, aber auch nicht so sehr, dass du, also du sollst es vielleicht spüren, aber wichtig ist auch da, dann war es zu viel. Wenn du am nächsten Tag dich nicht mehr bewegen kannst, dann war es echt zu viel. Also Kreatinmonohydrat wollen wir da auch noch nehmen. Aber genau, also es soll so sein, dass du eben dann nach 2 Tagen später auch wieder eine nächste Session machen könntest. Und es geht auf diese Compound Movements, die großen Muskelgruppen. Das sind so die großen, vielleicht genau die Exercises, die man machen soll. Und beim VO2 Max, da gibt's verschiedene Formate. Die einen machen Tabata, die anderen machen so One Minute Off. Stacey Sims spricht davon. Oder auch das klassische 4x4, also Norwegian 4x4. Das ist so ein bisschen härter. 4 Minuten all in, das musst du erstmal können. Ich würde da eher mit den Sekunden anfangen. Aber das kann man muss sich einfach irgendwas suchen, was einem selber halt Spaß macht. Ich bin sicher, it's out there, Thorn. Zumba oder so, keine Ahnung. Nein.
Ich habe meine Frau ja über Body Combat kennengelernt, wir haben uns über den Sport kennengelernt. Was Kati gerade macht tatsächlich ist, und da schwört sie drauf, und das ist so aus ihrer Sicht das Coolste, ist mit Kettlebell zu trainieren. Ne, weil die halt natürlich auch schwer sind und das genau in diesem 8-Wiederholungsbereich sind und auf die großen Muskeln gehen, ne, Oberschenkel, Beine, Rücken und so. Und genau, ich habe mich jetzt da versucht anzuschließen. Also bei ihr sieht das schon sehr cool aus. Geht so, ne? Aber deswegen habe ich noch nichts auf Social gepostet.
Oh, da sehe ich ja schon wieder eine kleine Challenge kommen zwischen uns.
Und weil wir ja so tolle Podcast-Hosts sind, die Partner, die wir haben, auch so lieben, ist natürlich, wenn es um Maximalkraft geht, ne, also diese 6 Wiederholungen ist natürlich E-Gym super, weil da ist das Verletzungsrisiko total klein. Du bist da wirklich, ne, in dem Gerät angeleitet und kannst da halt volle Kanne auf 5, 6, 7, 8 Wiederholungen gehen. Und dann brauchst du die 2 Reserve nicht, weil das ist total sicher.
Finde ich ein guter Punkt. Also auch meine Klientinnen, die jetzt anfangen, da sage ich, arbeitet mit einem Personal Coach. auf alle Fälle am Anfang zusammen. Oder eben, ne, Geräte sind auch eben weniger Verletzungsgefahr am Anfang. Die Free Weights haben schon ihre Vorteile, ne, gerade weil du eben diese kleinen Balancemuskeln auch mitnimmst. Aber ich glaube auch, das ist echt ein späterer Step.
Weg.
Ja. Ich wollte aber noch die zwei anderen Punkte sagen. Ne? Das war ja erst einer hoffentlich.
Du, auf jeden Fall. Also Bewegung mit Kraft, aber auch Ausdauer. Und
mit seinem Longevity Buddy.
Genau. Mit seinem Longevity Buddy, genau.
Genau. Und das andere ist natürlich dieses, wir haben von diesem Opportunity Window gesprochen. Dazu musst du aber so ein bisschen auch wissen, was geht denn in mir vor? Denn wie gesagt, vieles spürst du nicht unbedingt. Ne? Ob du dein Apolipoprotein B, dein LDL irgendwie up the roof ist oder dein LP, dein LP klein a erhöht ist. Das spürst du halt für Jahre nicht. Und den zu kennen, genauso wie die, wie deine Insulinresistenzmarker, also ne, dein Humor-Index, und darauf zu agieren, also damit zu agieren und das anzugehen, das würde ich so als den zweiten Bucket, also kardiometabolisches Risiko kennen und darauf eingehen. Das wäre für mich Nummer zwei. Und dann natürlich, wir sind ja heute hier, wäre Nummer drei dann sozusagen die hormonelle Substitution, um wirklich neuronal, vaskulär, metabolisch da zu unterstützen. Denn ne, was du kannst vieles von eins und zwei richtig machen, aber der, sagen wir mal, da ist es mehr gegen eine Windmühle, wenn deine Sexualhormone eben unten sind. Und es ist viel schwerer, dann Muskelaufbau zu betreiben oder dein Apolipoprotein B runterzubekommen.
Und dann muss ich doch noch Punkt 4 fragen, was ist mit dem Thema Ernährung? Was würdest du sagen, gibst du da als Ballparks, als Regeln mit?
Ja, super. Super Punkt. Danke dafür. Ich darf noch 4 geben. Sehr schön. Ja. Also.
Ich darf immer nur 3 Sachen sagen, Maya.
Tja, Thorsten.
Wenn überhaupt. Aber ich rede trotzdem.
Deinen Teil.
Sehr gut. Also da, für mich, ich bin da jetzt auch nicht ein Driver für eine bestimmte Diät. Die Dinge, die 2 Dinge eigentlich, die ich mitgebe und die auch, wenn ich mit GLP-1s arbeite, sozusagen auch ein bisschen, wir machen da so einen verbalen Contract mit, das eine ist Kraft, Kraft, also wirklich 2-mal mindestens die Woche Krafttraining und das andere ist auf Protein zu achten. Und da sind es halt wirklich dann 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und es wird ja häufig auch diese 1,6 genannt, so das was so studienmäßig auch rüberkommt, aber es ist schon schwer, sozusagen das zu erreichen. Die 2 Gramm finde ich A, leichter zu merken und B, muss man auch sagen, dass es im Alter immer schwieriger wird, auch für den Körper diese Proteine aufzunehmen. Aber es ist wirklich, das muss man einmal durchexerzieren. Und der zweite Punkt Nutrition ist halt 30 Gramm mindestens an Fibers, an Ballaststoffen pro Tag. Das ist halt sozusagen die 2 Komponenten. Was dann, ob du dann irgendwie dein Keto etc., das ist so individuell und so emotions auch geladen, was da richtig und falsch. Und ich habe vegan gelebt, habe mein Muskel und Gewicht abgebaut und es war nichts für mich. Lange vegetarisch, jetzt versuche ich wieder so ein bisschen mich an Fleisch ranzutasten, weil ich sehe, proteinmäßig ist einfach schwierig. Genau, also das ist so individuell, dass es da so schnell emotional wird. Und da halte ich mich auch so ein bisschen zurück. Genau, wenn man die 2 Regeln einhält, ist man da schon super mit dabei.
Where's my protein, where's my rainbow? Das fragen wir uns ja immer gern.
Genau, wir haben ja 2 Hosts hier in diesem Podcast. Ein Host hat 2 Gramm Proteine gesagt, der andere Host hat 1,4 oder so 1,5 gesagt. Hat der eine Host wohl recht gehabt.
Es gibt, ich glaube, das ist ja maximal individuell. Ne? Wenn wir aktiv sind, habe ich gesagt, mehr. Ne? Das ist
genau.
Nur kommend also von diesen allgemeinen Empfehlungen von 0,8 oder 1. Genau. Ja. Aber schaffe erst mal 2. Ja.
Eben,
das ist
genau.
Also ich ultra hart.
Versuchen, da landest du dann eh bei 1,6 oder so. Ne?
Ja. Also,
aber ich glaube auch dieses mit LLM, also mit KI ist es doch leichter geworden, muss ich sagen, weil du dann okay, entweder stelle mir mal so ein Beispiel-Meal ne, mit 30, 40, 50 Gramm Protein vor oder auch hier ist ein Bild, sag mir mal, wie viel Protein da drin ist und das mache ich mit meinen Klientinnen, dass die das wirklich einmal durchexerzieren für 2-3 Tage, damit die so ein Gefühl dafür kriegen.
Und wichtig, ne, Protein über den Tag verteilen, nicht in einem Shake einer Mahlzeit. Das ist gar nicht aufzunehmen, für den Körper und auch nicht zu empfehlen.
Ja.
Aber auch nicht kontinuierlich Protein snacken, ne, da das ja auch irgendwann Reiz ist. Also das ist, glaube ich, ganz trotzdem ganz gut, wenn man sagt, über, sage ich mal, 3 Hauptmahlzeiten das zu
genau,
machen.
Genau, 3 bis 4 Portionen Protein ist toppy, ja.
Ja, okay. Und jetzt hattest du ja doch im Nebensatz Kreatin erwähnt. Jetzt muss ich doch noch fragen, wenn wir schon bei Ernährung sind, Richtung Supplements. Kreatin sagst du, yes, Frauen auf jeden Fall auch, ne? Das und Kontext Krafttraining hast du gegeben, aber auch so kannst du da sagen, sind es 3 bis 5 Gramm, sind es mehr? Was empfiehlst du da?
Also ich empfehle eigentlich allen meinen Klientinnen mindestens 5 Gramm. Mhm. Und ich persönlich nehme 10, aber das ist sehr individuell. Genau, und da ist halt auch so ein bisschen die Recovery, ne? Man muss wissen, das ist nicht für den Muskelaufbau, auch wenn es ein Protein ist irgendwo, aber es ist eher halt die Recovery und die Diskussion und deswegen, ne, das, da ist jetzt, ne, studienmäßig gibt es Hinweise, dass es eben neurokognitiv auch Vorteile hat, wenn du eben höhere Dosen nimmst. Deswegen empfehle ich, sagen wir mal, zwischen 5 und 10. Aber natürlich, ne, da kommt es, wie du sagst, auch auf das Trainingvolumen an und wie man auch so die, wie schnell man selbst recovert. Und das geht eben runter auch im Alter. Ja.
Mhm. Und neben, also andere Supplemente, wir natürlich wissen, wir es immer gut, erstmal einen Ausgangswert zu messen. Nichtsdestotrotz gibt es ja ein paar Dinge, die eigentlich immer wieder auftauchen. Würdest du sagen, auch in diesem Longevity-Window, wo wir drüber sprechen, gibt es noch andere Supplemente, die du guten Gewissens empfehlen kannst?
Ja, also ne, vielleicht kurz vorweg, es ist halt auch so ein wahnsinnig großer Markt. Und ich verstehe das auch, dass dieser Reiz da ist, sozusagen da was zu schlucken und damit sich zu optimieren. Ich sage dann mal, es sind vielleicht 5% von der großen Formel Richtung Longevity.
Ja, wichtige Einordnung.
Genau, für mich ist da immer die Betonung, wenn ihr dafür Geld ausgibt, macht das, aber dann denkt bitte an den Personal Coach. Wenn
Töne,
das,
ne,
also sozusagen dafür dann auch noch Geld übrig lassen. Also
absolut.
Sozusagen, das ist so der große Driver. Und so ein paar Sachen, da kann man, glaube ich, sehr wenig falsch machen, beziehungsweise da sehe ich eigentlich so viel Deficiencies, ist tatsächlich Vitamin D, ne, der Klassiker. Mhm. Und da im Winter wirklich, also brauchst du halt 4 oder 5.000, um wirklich internationale Einheiten, annähernd in den Bereich zu kommen. Und ich bin mir nicht sicher, als Arbeiten, ne, wenn du voll arbeitest, ob du unbedingt im Sommer so weit runtergehen musst damit. Genau, also das ist Vitamin D. Omega-3, ich habe noch niemanden im Optimum-Bereich zwischen 10 und 12 im Omega-Index gesehen, also 10% und 12%. Und da müssen wir auch ordentlich zuführen, 2 bis 3 Gramm.
Mhm.
Genau, gerne auch als Öl, aber
Öl ist genau, super, da kommt's. Ne? Ja.
Genau,
das auch
ist mein,
zu
Sohn,
den Mahlzeiten,
mein Sohn kriegt
ne?
das auch, ne? Also mein Sohn schluckt das mit der Zitrone, das geht, ne? Also so mit so ein bisschen Geschmack da drin und Vitamin D kriegt er natürlich auch. Und sonst Magnesium, da gibt's natürlich jetzt das bisschen differenziert, welches Magnesium, wann, wie viel, das ist alles so ein bisschen komplexer und auch Biglycinat, ne, gerade in der Perimenopause, wenn du mit Schlaf sowieso so ein bisschen haderst, dann ist halt schön das Bisglycinat am Abend. Also das sind so die Basics, würde ich sagen. Und dann schaue ich mir halt die Werte an. Ne? Vitamin B-Deficiencies gibt es jede Menge und das machen wir aber dann natürlich individuell.
Tor, und ich hatte das Gefühl, du holst hier aus. Wolltest du noch ergänzen?
Nee. Nein.
Ich wollte nämlich noch sagen, das Schöne ist, du hast ja mit dem Carol zusammen von New Sapiens auch einen Guide gemacht zu dem Thema. Das heißt, für alle, die jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen wollen, ne, weil ich glaube, viele interessiert dann auch in dem Kontext, okay, welche Hormonwerte genau, zu welchem Zeitpunkt etc. Das ist ja alles, das hast du alles quasi zusammengefasst da drin nochmal, dass man halt auch sagen kann, so kann man vielleicht mit zu der Gynäkologin gehen, so kann man sich da nochmal durchhangeln, weil das ist einfach ein Thema, das nicht an einem Termin geklärt ist. Den Guide können wir auch noch in den Shownotes verlinken auf jeden Fall, wo wirklich auch nochmal so die ganzen gesundheitlichen Zusammenhänge etc. erklärt sind. Gibt es denn noch irgendwas, was du sagst, würde man auf jeden Fall als Diagnostik, als irgendwie Assessment oder so recht niederschwellig auch den Frauen empfehlen in diesem Alter?
Also gar nicht mal nur den Frauen. Wir testen hier auch auf ApoE, also ApoE Genotypisierung, ob es da ein erhöhtes Alzheimer-Risiko gibt. Denn wir Frauen sind ja, ne, zu 2/3 auch betroffen, also mehr als Männer, gerade was Alzheimer anbelangt. das Risiko zu kennen, finde ich empowernd, auch im Hinblick auf, wenn du Kinder hast. Und ne, das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Longevity so ein bisschen Bro-Club, sagen wir mal so, gestartet hat vielleicht, aber ich glaube, was wir als Benefit reinbringen, was wir als Benefit als Frauen reinbringen, ist auch, und auch da, das ist ein bisschen jetzt gar nicht über den Kamm zu scheren, aber dass wir häufig auch sozialisierend die Gesundheit auch unserer Eltern, aber eben auch unserer Kinder im Auge haben. Und natürlich haben das die Väter auch, aber das ist so ein bisschen, ja, auch vielleicht noch kulturell, das ändert sich bestimmt auch alles. Aber das gebe ich gerne mit, auch dieses, die Angst vor dem zu viel Wissen. Ich glaube, wir müssen die sozusagen das Framing ändern und das als Empowerment. Wie cool ist das denn? Ey, ich habe dir so viel tolle Sachen mitgegeben, mein Sohn. Aber hier sind irgendwie so ein paar Sachen, die so ein bisschen genetisch dich vielleicht prädisponieren für bestimmte Krankheiten. Aber du, weißt du was? Ne? Und da ist dieser Spruch, so ein bisschen Genes, ne? Genes load the gun and lifestyle pulls the trigger. Ist so ein bisschen ausschlaggebend für, okay, dann lass uns doch diese Routinen schaffen. Und klar, in den Teenagerjahren wird wahrscheinlich alles genau anders gemacht werden von unseren Kids, aber doch diese Routinen zu etablieren, weil wie viel leichter ist es doch im Kindesalter, wirklich diese Routinen einzubauen und das dann auch natürlich zu empfinden. Ich sehe den VO2 Max, wenn ich in meiner Anamnese frage ich immer jetzt mittlerweile, das habe ich jetzt integriert, ob die in der Kindheit Sport gemacht haben, sozusagen verschiedene Sportarten. Und es ist wirklich erstaunlich, egal ob die jetzt danach aufhören, der VO2 Max ist signifikant höher, weil die noch so davon zehren. Und ich selber auch, ich habe einfach Glück, dass ich irgendwie überall hingefahren wurde. Aber so verschiedene Baustellen dann auch, welche Art von Sportarten, also das ist jetzt ein bisschen, ne, ich will, dass mein Sohn da Spaß dran hat. Aber ich überlege mir schon, was ist so ein Loading-Sportart? Was ist mehr so Cardio? Was ist mehr so hin? Also ich überlege da schon ein bisschen.
Und was macht er jetzt? Also erzähl mal.
Du, er ist 4, ne? Ich habe ihn jetzt mal überall angemeldet. Ich liebe halt auch Schwimmen. Ich finde Schwimmen eine tolle Sportart, aber für Osteoporose ist das nichts. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie auch eine Ballsportart, wo du halt so ein bisschen springen und rennst, was aber auch Spaß macht, hoffentlich. Turnen ist auch nicht schlecht, aber genau.
Turnen, super, also unsere große Turn-Leistungssport, also richtig Wettkampf, ne, auf Profiniveau und das macht so viel mit ihrer Selbstbewusstsein. Da gibt es natürlich hinten raus, gibt es auch andere Challenges, muss man auch ganz transparent mit sein, ne, so was auch so Körpergefühl und sowas angeht. Ne. Aber das, was du sagst, das berührt mich gerade ganz viel, weil es genau das ist, was ich auch im Longevity auch sehe. Man ist nie für sich alleine gesund, sondern auch für andere. Ja, und man quasi mit dem Lifestyle, den man vorlebt und den man vormacht, inspiriert man die Menschen. Und für unsere Kinder ist es vollkommen normal, dass Sport Selbstfürsorge ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Mama und Papa regelmäßig zum Sport gehen und dass die auch alleine zum Sport gehen und diese Zeit halt haben, dass sie merken, diesem Block wird halt Raum zugeordnet. Und beim ganzen Thema Ernährung, also für alle Leute, die gerade zuhören, ich habe meinen Kindern das Prinzip, weil ich viel Zeit mit Anne verbringe, von Kohlenhydraten beigebracht. Und ich habe am Anfang mit so schnellen und langsamen Kohlenhydraten als Begriffen gearbeitet, was aber eigentlich blöd war, weil Kinder finden langsam immer schlecht. Ne? Jetzt habe ich quasi schnelle und geduldsame Kohlenhydrate geframed. Ne? Schnelle, also vom Sport die Banane, ne? Vom Turn geduldsame, die brauchst du später über den Tag verteilt. Geduld ist cool. Und das verstehen die halt jetzt quasi auch. Ne? Wenn es heißt, warum gibt es heute Vollkornnudeln? Dann habe ich gesagt, ja, heute brauchen wir mehr geduldsame Kohlenhydrate. Und jede Food, ne? Das habe ich dann auch von Anne gelernt, hat ja Information und spricht mit den Kindern. Ja, und dann sollen sie dann auch, ne, so quasi kleine Challenges machen und dann sage ich mal, wie viele Farben schafft ihr es heute zu essen? Ne, unterschiedliche Farben. Und das hatte ich in meiner Kindheit ehrlich, also ich war total geliebt und stark genährt emotional, aber diese Gesundheitsfacette, weil wir noch in diesem normalen Survival-Modus halt waren, ja. Aber heutzutage der privilegierten Situation, in der wir sind, Kindern das auf eine natürlich spielerische Art und Weise beizubringen, ist ein Lifetime Value Creation. Ne, da kannst du so oft ins Disneyland fahren, wie du willst, und Quality Time haben als Papa am Wochenende. So, das ist viel wichtiger.
Ja, ich finde auch die Sprache, ne, es wird so deutlich, wenn ihr das so erzählt, auch wie wir über unsere Bewegung sprechen. Nicht sagen, die Mama muss jetzt zum Sport und oh Gott, ich bin so schnell, es geht wieder da, sondern das positiv zu besetzen, auch zu sagen oder zusammen zu überlegen, was man machen kann. Ne, ich habe jetzt ein kleines Baby, da ist Alltagsbewegung natürlich eher so das Thema. Aber dann halt auch zu sagen, ne, natürlich versteht meine Tochter noch nicht, was ich ihr erzähle, aber ich rede trotzdem mit ihr in einer Art und Weise, weil ich denke, das ist auch so Self-Talk für mich und für uns zusammen. Und ich bin mir schon sehr sicher, dass Bindung ganz früh darüber passiert, dass die Erlebnisse da auch früh passieren, ja, selbst wenn das vielleicht noch unterbewusst ist. Und
Ja, stimme ich dir total zu. Ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil du das erzählt hast mit dem Alltagssport. Also es ist jetzt vielleicht pädagogisch so mäßig, aber ich bin ja Solomutter eines Vierjährigen. Ne? Also das heißt, ich habe mir die Gewichte für zu Hause geholt, aber ganz ehrlich, ich bin da nicht gut drin, das alleine zu machen. Ich mag das so mit anderen und abzuklatschen und yay. Und dann habe ich jetzt so ein paar Studios, wo ich weiß, da ist eine Couch. Das ist ein 45-Minuten-Hit und er kriegt dann da seine Videos. Darf er dann auch mal schauen, ne? Auch da, das ist dann Samstagvormittag, darf er mal 45 Minuten, wow, das ist schon, ne? Das ist für, ne? Man denkt immer, oh Gott, eine Rabenmutter, aber es ist so Win-Win. Und er sieht halt auch, ne? Er sieht mich, er kann mich sehen und dann sieht er, ah, okay, die macht Sport, Mist, jetzt ist das Bild ausgefallen, Mama. Ich so, ja, gleich. Aber das ist halt so auch so ein Herantasten, dass das zur Normalität dazu gehört. Ja. Ich glaube, das ist auch voll so wichtig. Ob er dann jetzt allen Sportarten macht, die ich ihm sozusagen vorschlage, wahrscheinlich nicht. Aber dass das halt so, ne, dass wir uns so darstellen, dass wir das auch vorleben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Vor allem, das darf ich jetzt als Ehemann sagen und auch als Mensch in dem sozialen Kosmos, dass auch Frauen sich das dann auch nehmen und das machen. Also wir Männer, wir gehen einfach, ne, ich bin beim Sport, so. Ne, das ist halt bei meinem Schwager, bei allen so. Ne, und das ist tatsächlich so, dass wir jetzt bei Kathi, dass ich dann auch oft, das hatten wir in einem anderen Podcast, dann auch sage, Liebling, geh zum Sport. Nein, muss jetzt nicht sein, weil wir müssen noch das machen. Ich so, nein, wirklich, das ist einfach für uns alle besser. So, ja. Aber vor allem für dich. Und diese Selbstfürsorge ist ja dann eher so, das ist dann einfach, ne, ich habe jetzt keine Studien dazu, ist jetzt auch nur empirisches Wissen, aber Männer sind ja da ein bisschen more selfish in diesen Momenten oder abgekapselt von der Empathie. Wir gehen einfach los. Wir haben die Sporttasche gepackt und dann ist der Motor schon gefühlt.
Ja, das ist total witzig, weil ich dachte auch, gestern kam ich vom Krafttraining und dachte so, davor war ich so, meh, irgendwas war was, ne, was irgendwas, was ich vergessen hatte und da habe ich mich über mich selber so geärgert und komme dann da raus und denke so, ach, ist alles nicht so schlimm und wir werden das lösen. Und dann dachte ich auch an diesen sehr dismissive Spruch so, ah, hast du wieder deine Tage? Und ich dachte mir an so ein Reframing, hast du wieder deinen Kraftsport nicht gemacht? Weißt du, dass wir sozusagen darauf aus, hey, ja, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir eben unser, ne, auch Testosteron irgendwie stimulieren etc. Und voll, dass es auch unserem Mind auch gut tut, ja.
Ja, und sich kraftvoll fühlen. Ich meine, da haben wir oft schon drüber gesprochen, diese Mantren, die man hat, I'm strong, I'm an athlete, dass man die auch für sich so lebt. Ich habe es diese Woche auch auf Social geteilt. Ich habe jetzt nach Geburt auch das erste Mal wieder angefangen mit Krafttraining und habe mir aber auch genau Unterstützung und weil ich es auch irgendwie immer gut finde zu gucken, okay, mache ich das dann effizient gut und wirklich so, dass es auch in mein Leben gerade reinfasst. Grüße gehen raus an Max Bade, der das super unterstützt und habe da auch das erste Mal das quasi außerhalb vom Haus gemacht und es war so, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich das jetzt mir sozusagen erkämpfen muss, weil meine Familie mir das ermöglicht, aber das so auch wahrzunehmen als was total positiv Besetztes, total Schönes und ich finde, das schließt auch nochmal so den Kreis zu diesem Thema Perimenopause, Lebensphase, in der Frauen in dem Alter sind, wo Work-Life sehr voll ist und wir wissen ja, das hast du auch gesagt, Frauen sind irgendwie die Gesundheitsmanagerin der Familie, die kümmern sich irgendwie um alles und ihre Gesundheit kriegt aber so einen Kipppunkt und die haben einfach ein höheres Risiko viele Erkrankungen, obwohl sie eigentlich so in charge of alles sind. Und ich finde es ganz wichtig, einfach, das wurde so, finde ich, so deutlich im Gespräch, dass es auch wirklich so für die Familie, aber auch für einen selber einfach wichtig ist, diese Selbstfürsorge zu üben, sich selbst da irgendwie auch mit zu priorisieren und dass da viele Hebel gibt. Ne? Das finde ich auch sehr cool, dass du sagst, der Lifestyle ist einfach das A und O hier. Das sind unsere Hebel und alles, was on top kommt, hast du auch noch ein bisschen Antigern geteasert und können wir auch in dem Guide nachlesen. Also ja, ich fand es sehr, sehr wholesome so und auch nochmal diesen Bezug, dieses Transgenerationale, wo irgendwie alle jetzt von uns so total aufgetaut sind. Ne?
Ja, und vielleicht, also eine Tour, ich finde es so schön, was du gesagt hast, auch mit den, dass du deine Frau encouraged. Und vielleicht wäre es halt wirklich auch für viele, ne, hoffentlich hören auch Männer zu, dass man das zusammen sagt, okay, so um die 40, hey, lass uns doch irgendwie so einen Check machen, lass uns da schauen, ne, was bei uns da los ist. Ne, jeder ist wichtig für die Familie. Wir wollen auch so ein bisschen unsere Predispositions kennen, damit wir da unseren Kindern das auch weitergeben können, beziehungsweise schon früh adressieren. Ich meine, die amerikanische Guideline für gerade für so Statine, also kardiovaskulär kam ja raus und da fangen die jetzt mit 30 an. Aber ich glaube, das wird noch weitergehen, das wird noch personalisiert gehen. Ne? Also auch die Pharmaindustrie denkt immer noch an die Krankheitsgrößen von Medikamenten. Ne? Das heißt, ich suche so kleine Mini-Statine, aber das, ne, also so, dass man da auch mehr in dieses Personalisierte reinkommt, wo wir dann wirklich früh auch sagen, hey, okay, Lifestyle first. Aber manches geht einfach nicht 100%. Wir haben einfach da Prädispositionen, die wir adressieren müssen.
Also ein wichtiges Stichwort, also generell zusammen. Also ich hatte mir mit, als ich jetzt 40 geworden bin und Kathi wird dann dieses Jahr auch 40, habe ich mir auch ganz klar gesagt, dass wir gemeinsame Hobbys wieder entwickeln. Ne? Mhm. Und Longevity ist für uns auch ein gemeinsames Hobby. Das heißt, Longevity als Familie zu leben, für die Kinder, den Kindern vorzuleben, uns gegenseitig zu unterstützen, Rezepte ausprobieren, ne? Sich gegenseitig auch so kleine Erfolgserlebnisse, oh, das hast du aber toll gekocht und cool gemacht, oh ja, und das 40 Gramm Protein drin und sowas. Ne? Also das ist ja auch, um da irgendwie so den Faden in den Einstieg zu finden, ne? Was kann man gegen die Scheidung halt machen, ist halt einfach gemeinsame Interessen und gemeinsame Hobbys auch ein Stück weit zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen, was ich bei anderen sehe, die sich so aneinander so wegentwickeln. Mhm. Ja? Und ich glaube, Longevity ist dann einfach in dieser Lebensphase einfach dann auch ein perfektes, komm, wir fangen beide an, das zu entdecken, Hobby. Ja? Also das kann ich auch ganz vielen Leuten ans Herz legen.
Richtig schön. Also Wellness-Committee in der Familie etablieren.
Ja. Sehr gut.
Super. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maya, dass du da warst. Man findet dich auf Instagram. Da habt ihr The Longevity Practice. Wie gesagt, wir verlinken den New Sapiens Guide, den du gemacht hast, nochmal in den Shownotes. Es war super spannend. Wir wissen, dass das Thema natürlich noch mehrere Folgen füllen könnte. Aber ich glaube, wir haben auch besonderen Augenmerk gelegt auf das, was man sehr niederschwellig tun kann. Das ist ja irgendwie immer total wichtig, total schön. Das heißt, being strong is a good thing. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und Thorn und ich sagen zum Abschied immer gerne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.